Ja, Helge hatte mir gesagt, er mag das gar nicht so, dieses Umbauen. Ich baue es wieder zurück, versprochen, Helge. Ja, herzlich willkommen zur Predigt. Ich hoffe, es geht euch gut. Hattet ihr eine gute Woche? Ja? Okay. War so regnerisch, ha? Naja, gut. Nee? Bei mir hat es geregnet. Okay, bevor wir anfangen, lasst uns beten. Großer Gott, alles, was wir Menschen geben können, ist letzten Endes Stückwerk. Du bist der, der den Plan hat, du hast die Vision, du bist der, der allmächtig ist, der die Zukunft kennt, der die Dinge formt. Du bist der, der die Weisheit hat, du bist der, der die Weisheit ist. Darum bete ich, dass du heute durch mich sprichst, dass dein Geist durch mich spricht zu jedem einzelnen Herzen hier. Mach die Herzen auf und bewege sie mit dem, was du zu sagen hast. Amen. Nächste Woche, diese Uhrzeit, wo seid ihr? Zu Hause oder bei jemandem anderen, bei eurem Bibelkreis. Dieses Gebäude wird um diese Uhrzeit nicht zur Verfügung stehen. Der Eigentümer plant eine Veranstaltung und deshalb treffen wir uns nächste Woche am Sonntag in Hauskreisen. Austin wird eine kleine Inspiration, Predigt aus der Predigtserie als Videobotschaft vorbereiten und wir werden das euch schicken und dann hoffen wir, dass ihr eine tolle Hausgemeinde-Gottesdienst habt. Genau, und damit kommen wir zu einem Thema, das liegt mir seit einiger Zeit auf dem Herzen. Genauer gesagt, seit kurz nach dem Gemeinderatsretreat, bei dem sich die Vision herauskristallisiert hat, die wir als Gemeinde verfolgen wollen in der nächsten Zeit. Ihr wisst, dass wir jetzt in der Predigtserie sind, der Tempel des Heiligen Geistes. Und dass wir diese Predigtserie haben, weil wir darauf hinarbeiten wollen, als Tempel des Heiligen Geistes mehr erfüllt zu sein vom Heiligen Geist. Und im Prinzip haben wir bislang über ganz viele Grundlagen gesprochen in der Serie. Im Teil 1 haben wir erstmal aus der Schrift gezeigt, dass unsere Gemeinde, in der wir heute sind, dass das sozusagen das Pendant ist zu dem, was im Alten Testament der physische Tempel war, an dem die Menschen zusammengekommen sind, um Gott zu treffen, an dem es Vergebung gab. Teil 2 ging dann über die Traditionen des alten Tempels und Dinge, die Jesus stark kritisiert hat, Traditionen, die sich im Tempeldienst eingeschlichen haben und die den wahren Gottesdienst verdrängt haben und die Gefahr, dass uns das heutzutage in unserem Tempel ganz genauso passiert, dass Traditionen, die lebendige Beziehung, die wir haben sollten, die der Tempel ist, verdrängen. In den beiden Predigten danach ging es dann um den Aufbau des Tempels. Erst ging es um das Fundament. Ja, das Fundament des Tempels kann nur das Wort Gottes sein und wir müssen unser Leben darauf aufbauen. Und dann ging es um das Mauerwerk letzte Woche, dass wir als lebendige Steine zusammengefügt den Tempel auferbauen, dass wir durch den Geist besonders verbunden sind und dass jeder einzelne von uns wichtig ist, dass wir jeden einzelnen von uns brauchen. Soweit. Tolle Themen, aus denen wir viel mitnehmen können. Aber während das Ganze doch recht statisch war, ich meine, immerhin haben wir den Aufbau einer geistlichen Immobilie beschrieben, sozusagen, kommen wir heute in gewisser Weise ans Eingemachte, finde ich zumindest. Lass uns mal zurückdenken, wie der Tempel eingerichtet oder eingesetzt wurde, beziehungsweise wir gehen sogar noch einen Schritt zurück. Nämlich die erste Stätte der Begegnung war das sogenannte Zelt der Begegnung in der Wüste, das dem Volk gegeben wurde, das gerade aus Ägypten rausgegangen ist. Und dieses Zelt der Begegnung erfüllt im Prinzip schon alle die Sachen, die der Tempel später darstellt. Es ist ein Ort der Begegnung der Menschen mit Gott. Es ist ein Ort der Vergebung. Und im 2. Mose 40, Vers 1 fängt Gott an, und redete mit Mose und sprach: Du sollst die Wohnung der Stiftshütte aufrichten am ersten Tage des ersten Monats und du sollst die Lade mit dem Gesetz hineinstellen, vor die Lade den Vorhang hängen. Du sollst den Tisch hineinbringen und ihn herrichten und den Leuchter hineinstellen und die Lampen draufstellen. Du sollst den goldenen Räucheraltar vor die Lade mit dem Gesetz stellen, die Decke am Eingang der Wohnung aufhängen, den Brandopferaltar, aber sollst du außen vor den Eingang der Stiftshütte setzen. Und so geht es weiter. Sehr genaue Vorgaben, wie die Stiftshütte zu bauen und einzurichten und aufzustellen ist. Sehr genau, sehr, sehr detailliert. Und in Vers 9 geht er dann noch einen Schritt weiter und er sagt, und du sollst das Salböl nehmen und die Wohnung und alles, was darin ist, salben und sollst sie weihen mit ihrem ganzen Gerät, dass sie heilig sei. Und du sollst den Brandopferaltar salben mit seinem ganzen Gerät und weihen, dass er hochheilig sei. Und du sollst auch das Becken und sein Gestell salben und weihen. Und du sollst Aaron und seine Söhne vor den Eingang der Stiftshütte treten lassen und sie mit Wasser waschen und Aaron die heiligen Kleider anziehen und ihn salben und weihen, dass er mein Priester sei. Stellen wir uns das mal bildlich vor. Aaron und seine Söhne sollen sich waschen. Aaron wird dann mit Salböl gesalbt. Das ist etwas, das ist uns vertraut, soweit so gut, ne? Viele von uns, wir duschen und anschließend cremen wir uns ein mit einer Lotion, ist gut für unsere Haut. Aber was hat er vorher gesagt? Zusätzlich soll das Zelt selbst gesalbt werden. Und alle Geräte sollen gesalbt werden. Und der Altar soll gesalbt werden. Und alles, was hochheilig ist. Okay, das stelle ich mir jetzt sehr komisch vor. Man stellt es mal vor. Die sind in der Wüste, ja? Okay, es ist jetzt vielleicht nicht eine Sandwüste wie die Sahara, sondern eher eine Steinwüste, aber da ist schon jede Menge Sand. Also ich würde in einer Wüste jetzt nicht alles mit Öl einschmieren, um es zu reinigen, oder? Was würde Marty Solomon vom Beamer Podcast sagen? Wenn etwas unverständlich klingt, dann ist das oft ein Hinweis darauf, dass Gott uns hier was ganz Besonderes sagen möchte. Und was er uns hier sagen möchte, ist ganz klar, damit die Dinge geheiligt werden können, müssen sie erst gereinigt werden. Und natürlich ist es eine physische Vorschau von etwas, was später geistlich passieren soll. Parallelstelle, 3. Mose 8, Vers 10. Ihr seht, mich hat das gepackt, dieses Thema. Und Mose nahm das Salböl und salbte das Heiligtum und alles, was darin war, also wir sehen, jetzt setzt es in die Tat um, und weihte es. Er sprengte damit 7-mal an den Altar, salbte den Altar mit seinem Gerät und das Becken mit seinem Gestell, dass alles geweiht würde. Und er goss von dem Salböl auf Aarons Haupt und salbte ihn, dass er geweiht würde. Und brachte herzu Aarons Söhne, zog ihnen das leinerne Gewand an und gürtete sie mit dem Gürtel, setzte ihnen Priesterhüte auf, wie ihm der Herr geboten hatte. Und er ließ herzuführen den Stier zum Sühneopfer. Und Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf seinen Kopf und man schlachtete ihn. Und Mose nahm das Blut und tat es mit dem Finger ringsum auf die Hörner des Altars und entzündigte den Altar und goss das Blut an den Fuß des Altars und weihte ihn, indem er ihn entsühnte. Jetzt kommt auch noch Blut ins Spiel. Sowohl der Altar als auch Aaron und seine Söhne später werden mit dem Blut des Sündopfers besprengt oder beschmiert. Jetzt stell dir das Bild mal vor. Vor dir stehen die Priester Gottes, frisch geweiht, mit Opferblut beschmiert. Dann schaust du weiter und du siehst den Altar an, mit Blut beschmiert. Davor hat jemand die restlichen Liter Blut einfach vor den Altar auf den Boden gekippt. Was für ein Anblick. Nicht sehr hübsch, oder? Ich glaube, kein einziger hat damals verstanden, was Gott damit sagen will. Aber all das weist darauf hin, dass Jesus eines Tages blutverschmiert vor den Menschen stehen würde, um sie zu reinigen von allen Sünden. Und den Tempel Gottes, was ist der Tempel Gottes? Den Ort der Begegnung der Menschen mit Gott, die Gemeinde zu weihen und zu heiligen durch sein Blut. Aber eins haben die Menschen damals sehr viel besser verstanden als wir. Reinigung kostet Blut. Wie geht es weiter? Wir gehen wieder zurück zu 2. Mose 40, zu den Versen 33 folgende. Also vollendete Mose das ganze Werk. Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Moses konnte nicht in die Stifthütte hineingehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Was ist passiert? Nachdem die Stiftshütte gereinigt und geheiligt war, wurde sie vom Heiligen Geist erfüllt, und zwar in einer ungeahnten Intensität, in einer überwältigenden Intensität, dass man nicht mal mehr hineingehen konnte. So präsent war der Heilige Geist in der Stiftshütte, für alle sichtbar. Wie gesagt, die Stiftshütte hat alles, was der Tempel später auch haben sollte. Aber wenn wir uns den Tempel anschauen, das gleiche Muster, was wir bei der Stiftshütte sehen, als sie für den Dienst zugerüstet wurde, sehen wir auch beim Tempel. Reinigung mit Blut, Salbung, Heiligung. Wir sehen es im 2. Chronik, Vers 29, eine ganz andere Situation. Als Hiskia, da stand der Tempel schon, als Hiskia sein abgefallenes Volk wieder zurück zum Herrn führt. Gleiches Muster. 2. Chronik 29, Vers 3 bis 5. Er tat auf die Türen am Haus des Herrn im ersten Monat des ersten Jahres seiner Herrschaft und besserte sie aus und ließ die Priester und Leviten kommen, versammelte sie auf dem Platz im Osten und sprach zu ihnen: Hört mir zu, ihr Leviten, heiligt euch nun, dass ihr weiht das Haus des Herrn, des Gottes, eurer Väter, und tut heraus den Unrat aus dem Heiligtum. Vers 22, da schlachteten sie die Rinder, und die Priester nahmen das Blut und sprengten es an den Altar, und sie schlachteten die wieder und sprengten das Blut an den Altar, und sie schlachteten die Lämmer und sprengten das Blut an den Altar. Wieder kein schöner Anblick. Aber danach war der Tempel wieder ein Ort der Begegnung, der er viele Jahrzehnte vorher nicht gewesen ist. Ein Ort, an dem Menschen mit Gott in Kontakt kommen konnten. Ein Ort, an dem es Vergebung gab. Okay, Florian, jetzt hast du vorhin gesagt, diese Predigt wird nicht so statisch werden. Und jetzt gibt's hier eine Abhandlung über die Weihe des Zeltes, der Begegnung und des Tempels, und das ist alles sehr abstrakt. Was soll uns das? Tatsächlich ist das total relevant für uns, finde ich. Wisst ihr noch, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben? Wir wollen mehr vom Heiligen Geist erfüllt sein. Wir wollen der Tempel des Heiligen Geistes sein. Das bedeutet, dass wir ein geheiligter Tempel des Herrn sind. Und das sind wir nicht bloß, weil wir zusammenkommen und beschließen, wir machen gemeinsam was für Gott. Wir singen Lieder, wir hören einer Predigt zu. Nur wenn wir zusammenkommen aus unserer eigenen Kraft, werden wir nicht der Tempel des Heiligen Geistes. Das können wir gar nicht bewirken. Da können wir noch so viele geistliche Lieder singen und uns über Gott unterhalten. Wir müssen gereinigt sein, wir müssen geheiligt sein, dass der Heilige Geist in uns kommen kann. Wir sind der Tempel. Der Tempel ist nur ein Bauwerk aus Steinen, solange bis er mit Blut gereinigt ist. Mit wessen Blut? Mit Jesus' Blut. In der Taufe heißt es im 1. Petrus 3, Vers 21, wird nicht der Schmutz vom Leib gewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Willst du erfüllt werden mit dem Heiligen Geist? Dann musst du dich Gott heiligen. Wenn du nicht getauft bist, lass dir sagen, ich habe vor meiner Taufe jahrelang immer dieses leere Gefühl in meiner Brust gehabt. Es war immer ein leeres Gefühl da. Ich war mir dessen selten bewusst. Es kam immer dann, wenn ich, keine Ahnung, nach einer berauschenden Party aufgewacht bin, dann habe ich es gespürt, dieses leere Gefühl, es war immer da. Seit wann war es da? Seit ich mich zurückerinnern kann. Mit 12 war es auf jeden Fall schon da. Ich war gequält von der Sinnlosigkeit des Lebens, würde ich sagen. Und dann bin ich zum Glauben gekommen, aber erst mit der Taufe. Ich habe schon vorher angefangen zu glauben, aber erst mit der Taufe war dieses Gefühl in mir auf einmal weg. Ich glaube, das war der Heilige Geist, der gefehlt hat. Und ich habe gespürt, dass er fehlt. Der Altar, der Priester, das Zelt der Begegnung, dein Leib, unsere Gemeinde. Durch das Blut von Jesus werden wir geheiligt. Und durch diese Heiligung können wir erfüllt werden vom Heiligen Geist. Okay, nun an alle, die bereits getauft sind. Was glaubt ihr, Frage an euch, ist der Hauptgrund dafür, wenn ein Christ den Geist nicht mehr spürt? Wir lesen in Epheser 4 ab Vers 12, da spricht Paulus, ab Vers 17, da spricht Paulus eine Mahnung aus, und ich lese mal Vers 30, da sagt er, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Was glaubt ihr, wie betrübt man den Heiligen Geist?
Na, wer traut sich?
Wie betrübt man den Heiligen Geist?
Sünde. Durch Sünde. In Epheser 4, Vers 17 habe ich gesagt. Ich fasse mal zusammen. Da ist beschrieben, wie wir den Heiligen Geist betrüben. Indem wir wie Menschen leben, die Gott nicht kennen. Epheser 4, Vers 17 bis 19. Indem wir wie die Menschen leben, die Gott nicht kennen, betrüben wir den Heiligen Geist. Indem wir lügen, betrüben wir den Heiligen Geist. Epheser 4, Vers 25. Indem wir böse sind, betrüben wir den Heiligen Geist. Epheser 4, 26, 27. Indem wir stehlen, Epheser 4, Vers 28. Indem wir fluchen, Epheser 4, Vers 29. Indem wir zornig sind, Epheser 4, Vers 31, betrüben wir den Heiligen Geist. Indem wir unversöhnlich sind, Epheser 4, Vers 32. Indem wir sexuell unmoralisch sind, Epheser 5, Verse 3 bis 5. Im 1. Thessalonicher 5, Vers 19 sagt Paulus, den Geist löscht nicht aus. Prophetische Reden verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Okay, Sünde dämpft offenbar den Geist, und wie wir in Thessalonicher 5, Vers 19 sehen, kann sie ihn scheinbar sogar auslöschen. Was dämpft den Geist noch? Was dämpft den Geist noch neben der Sünde? Ich habe nichts gefunden. Ich weiß nicht alles, ja, vielleicht habt ihr was gefunden. Ich habe nichts gefunden, was den Geist noch dämpft. Leid dämpft nicht den Geist. Satans feurige Pfeile dämpfen nicht den Geist. Krankheit dämpft nicht den Geist. Einsamkeit dämpft nicht den Geist. Das Einzige, was ich vielleicht noch gefunden habe, Verführer. Aber zu was verführen Verführer? Sie verführen zur Sünde. Meines Wissens nach gibt es nichts laut der Bibel, es gibt nur eine einzige Sache, die den Geist dämpfen kann. Unsere Sünde, individuell und als Gemeinde. Jetzt mal eine blöde Frage, aber die muss an der Stelle gestellt werden, so leid es mir auch tun mag. Warum haben wir das Gefühl, wir wollen den Geist mehr hören, wenn nur Sünde den Geist dämpfen kann? Warum haben wir das Gefühl, wir wollen den Geist mehr hören, wenn nur Sünde ihn dämpfen kann? Du kannst dir gern dein eigenes Bild machen. Hier meine Vermutung, wir haben Sünde zugelassen in unserem Leben. von der wir jetzt im Moment nicht vollständig umgekehrt sind. Ist das so bei dir? Ich frage dich ganz direkt. Hast du den Eindruck, dass der Geist nicht mehr so zu dir spricht, wie er das früher getan hat? Und wenn ja, hast du vielleicht Sünde in deinem Leben, an der du festhältst? Was haben wir gehört in Epheser 4? Das ist keine vollständige Liste. Lebst du vielleicht wie die Menschen, die Gott nicht kennen? Vers 4, 17 bis 19. Lebst du vielleicht wie die Menschen, die Gott nicht kennen? Nimmst du es mit der Wahrheit vielleicht nicht mehr ganz so genau wie früher, wenn es unbequem ist? Oder anders gesagt, lügst du? Epheser 4, Vers 25. Bist du böse auf oder mit jemandem? Epheser 4, Vers 25. Hast du dir etwas angeeignet, was dir nicht gehört? Steuern zum Beispiel. Anders gesagt, stiehlst du? Epheser 4, Vers 28. Fluchst du oder verfluchst du jemanden? Epheser 4, Vers 29. Bist du unverhältnismäßig zornig? Epheser 4, Vers 31. Bist du unversöhnlich? Epheser 4, Vers 32. Bist du sexuell unmoralisch? Epheser 5, Verse 3 bis 5. Wenn wir eine Gemeinde sind, die darum ringt, den Heiligen Geist wieder mehr zu hören, sind wir wahrscheinlich eine Gemeinde, die mit diesen Dingen ringt. Du solltest dir diese Frage stellen. Wir sollten uns diese Frage stellen, im Geist der Gemeinschaft, der Liebe, der Vergebung und nicht der Anklage. Aber wir sollten uns diese Frage stellen. Wir sollten anderen erlauben, uns diese Frage zu stellen. Hier geht es nicht um dein Stolz oder dein Image, wie du vor anderen dastehst. Es geht hier um deine Nachfolge. Es geht um den Geist Gottes in dir. Okay, dann frag mich. Ja, ich glaube, dass ich in Sünde bin. Ich sehe, dass ich in vielen Aspekten so lebe wie Menschen, die Gott nicht kennen. Das erkennst du zum Beispiel an meiner Evangelisation, die, sage ich mal, sehr vorsichtig ist und versucht, niemandem auf die Füße zu treten. Ich habe gesagt, dass das mit der Wahrheit sagen nicht mehr so einfach ist wie früher. Ist noch nicht so lange her, da bin ich zu spät in ein Meeting gekommen und ich wollte sagen, es tut mir leid, mein anderes Meeting hatte überzogen. Mein anderes Meeting hatte gar nicht überzogen. In letzter Sekunde habe ich mir auf die Zunge gebissen. Das wäre eine glatte Lüge gewesen. Warum? Es hatte gar keiner gefragt. Ich bin definitiv zu leicht reizbar. Ich bin zu leicht unverhältnismäßig zornig. Ich könnte mal Jimena fragen. Das sagt sie mir ständig. Kleines Beispiel. Gestern war ich mit Vito bei einem Hockey-Auswärtsspiel. Ich bin zu der Schule gefahren, wo das Spiel stattfindet. Und es war nicht direkt ersichtlich, wo genau man hin muss an dieser Schule. Schulen können groß sein. Dann habe ich mein Handy geholt und habe versucht, in den Anweisungen, die wir erhalten haben, zu gucken, ob da was drin steht. Und dann war Vito so, Papa, Papa, Papa. Und ich so, Vito, nicht jetzt. Und er sagt, guck mal, da ist eine Frau, die zeigt uns, wo es lang geht. Und dann gucke ich hoch und dann steht da eine Frau und lächelt uns an und zeigt auf den Eingang. Und wahrscheinlich hat sie gedacht, wow, der ist aber leicht genervt. Ja, peinlich. Nicht sehr Jesus-like, oder? Das ist eine der Dinge, die in Epheser 4 als Sünde aufgezählt wird. All das dämpft den Geist in mir. Wenn ich vom Geist erfüllt sein möchte, dann muss ich an diesen Dingen arbeiten. Gott sei Dank hat Gott mir etwas Wunderbares geschenkt. Ein Zauberstab, mit dem ich geheilt werden kann. Bekennen und umkehren. Jakobus 5, Vers 16. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheiligt werdet. Bist du dir eigentlich bewusst, was für ein unglaubliches Geschenk von Gott an dich das ist? Und ich weiß, es kann uns wie eine Last vorkommen. Oh nee, ey, ich muss bekennen. Oh, irgendwann muss ich das bekennen. Das ist mir so unangenehm. Oh, ich habe keine Lust. Mir fällt das so schwer. Du brauchst nicht bekennen. Gott zwingt dich nicht. Du hast die eigene Wahl. Ich zwinge dich nicht zu bekennen. Jetzt stell dir mal vor, Gott hätte das gar nicht gegeben, diese Möglichkeit zu bekennen. Du könntest gar nicht bekennen. Die Sache ist doch, du kannst Gottes Weg gehen oder du kannst deinen Weg gehen. Und die Entscheidung ist dir überlassen. Du musst nicht bekennen. Aber wenn du Gottes Weg gehen willst, dann siehst du doch, dass es ein Geschenk ist, dass er sagt, bekenne, kehre um, dann kannst du wieder zu mir zurück. Das müsste er nicht machen. Wenn du den Geist spüren willst, dann ist Bekennen und Umkehren ein Zaubermittel, das dir die Türen wieder öffnet. Es ist eine Gnade. Gott gibt dir die Gnade, dass du umkehren kannst und dass er dir die Tür dafür aufhält. Das ist nicht selbstverständlich. Wir Menschen hätten schon lange die Nase voll gehabt von uns, oder? Ich meine, haben wir nicht manchmal die Nase voll von unseren Freunden, die uns verletzen? Wir Menschen, wir gehen irgendwann in unserem Hass sogar aufeinander los und schaden uns gegenseitig. Aber Gott, wenn wir verletzt werden, aber Gott hält die Tür für uns auf. Amen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du regelmäßig in deinem Bibelkreis bist, dass du einen Gebetspartner hast, mit dem du auf einer persönlichen, nahbaren Ebene deine tiefen, verborgenen Sünden teilen kannst. Wo du dein Herz aufmachen kannst. Wo du deine Beziehung mit Gott erneuern kannst. Nochmal zurück zu 2. Chronik 29, 3 bis 5. Das Volk hatte sich von Gott entfernt. Hiskia hat das realisiert. Was hat er gemacht? Er hat den Tempel wieder neu gereinigt, um das Volk wieder zurück zu Gott zu führen. 2. Chronik 29, 3 bis 5. Er tat auf die Türen am Haus des Herrn im ersten Monat des ersten Jahres seiner Herrschaft und besserte sie aus und ließ die Priester und Leviten kommen und versammelte sie auf dem Platz im Osten und sprach zu ihnen, hört mir zu, ihr Leviten, heiligt euch nun, dass ihr weiht das Haus des Herrn, des Gottes, eurer Väter und tut heraus den Unrat aus dem Heiligtum. Es ist alternativlos, eine Gemeinde zu sein, die mit aller Macht danach strebt, vom Geist Gottes geleitet zu sein. Wenn wir das nicht sind, eine Gemeinde, die danach strebt, mit aller Macht eine Gemeinde zu sein, die vom Geist Gottes geleitet ist, dann empfehle ich euch, eine andere Gemeinde zu suchen. Unsere Gemeinde kann nur einen Herrn haben, und das ist Jesus. Und sie kann nur einen wahren Leiter haben, und das ist der Heilige Geist. Nachdem sich unsere Vision herauskristallisiert hat, die so schön klingt, wir wollen mit dem Geist verbunden sein, habe ich sehr schnell realisiert, ist mir sehr schnell bewusst geworden, dass der Weg dahin der Weg einer geistlichen Erneuerung ist. Und ich glaube, dass das auch eine Antwort auf unsere Gebete ist, nach der Richtung, nach der wir gefragt haben. Ich glaube, das ist Gottes Antwort auf eure Frage nach Richtung, geistliche Erneuerung. Wollt ihr das? Eine geistliche Erneuerung. Und ich meine diese Frage ernst. Wenn wir eine geistliche Erneuerung wollen, dann nehme ich das als Auftrag mit in unser Bibelkreis-Leitertreffen heute. Weil ich glaube, das ist ein Thema, das ist nicht mit einer Predigt abgetan. Es ist nicht damit getan, dass ihr das hört von mir und dann geht ihr nach Hause und jeder gibt sein Bestes. Sondern wenn wir das wirklich wollen, dann müssen wir da zusammenarbeiten. Und es gibt tolle Bücher oder Programme, die uns helfen können, systematisch uns zu hinterfragen, uns zu helfen, die Sünde in unserem Leben zu erkennen, uns zu helfen, davon umzukehren. Und dafür ist es wichtig, dass wir das wollen. Wir werden es nicht übers Knie brechen in einer Hauruck-Aktion. Ich bin nicht überzeugt, dass das hilft, sondern wir wollen das gemeinsam machen. Amen. Ich möchte schließen mit einer Bibelstelle, die uns zeigt, wie der Heilige Geist uns leitet. Es ist eine Bibelstelle, die davon handelt, von einer Gemeinde, die es nicht leicht hatte, die es wirklich nicht leicht hatte. Aber man merkt, wie der Heilige Geist in ihr wirkt und man sieht die Freude, die sie haben in all den schwierigen Situationen, in denen sie sind. Man sieht ihre Leidenschaft, man sieht ihre Begeisterung. Und das ist das Ziel, was wir haben. Apostelgeschichte 4, 23 bis 31. Die Apostel waren alle verhaftet worden und sie wurden vom Hohen Rat verhört. Und es stand kurz davor, dass die komplette Leitung der ersten Gemeinde damals den gleichen Weg wie Jesus geht, nämlich den ans Kreuz. Und die junge erste Gemeinde hat sich versammelt und sie haben gemeinsam gebetet. Sie waren mit Sicherheit komplett außer sich vor Sorge. Aber der Hohe Rat lässt die Apostel wieder gehen. Vers 23. Und als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die Hohenpriester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen: Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Vers 29. Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen, gib deinen Knechten mit aller Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Das ist unser Ziel. Gott sei die Ehre.